Podcast rund um Themen zu Schottland.
Heute das Seereich der Highlander.
Hallo, ahoi, dunje, Kimmerer-Haarschiff. Krieger mit Kilts in grünen Glens zwischen schroffen Bergen. Das ist das romantische Bild der Highlands, das bei vielen von uns im Kopf herumspukt. Doch in Wahrheit regierten die Highlander im Mittelalter auch das Meer und die Inseln. Wie sie das bewerkstelligten? Auf diesen recht unbekannten Teil der Geschichte, auf dieses wenig bekannte Seereich, konzentrieren wir uns in dieser Folge des myhighlands.de Podcasts. Isle of Barra im Jahr 2002. Archäologen aus aller Welt kommen zusammen. Sie diskutieren über den Stand der Forschung zum Mittelalter an der Westküste Schottlands. Ein Sprecher namens Ian McNeill geht mit seinen Kollegen hart ins Gericht. Ihre Arbeit sei zu uneinheitlich, zu ungenau, zu wenig vernetzt. Man brauche völlig neue Ansätze. Seine Worte fanden Gehör. Barra 2015. Es treffen sich wieder die Wissenschaftler. In den Taschen haben sie völlig neue Erkenntnisse über die Epoche. Das gebundene Ergebnis der Konferenz halte ich hier in den Händen. Das Buch mit dem griffigen Namen Castles and Galleys, A Reassessment of the Historic Galley Castles of the North Galaxy Ways. Es enthält die Papers dieser Konferenz. Das Buch eröffnet uns damit einen Blick in eine andere Welt, in ein Seereich im Westen Schottlands, das rund 500 Jahre existierte. Lasst es uns gemeinsam besuchen. Zunächst müssen wir aber unser Hirn resetten. Wenn wir an Schottland denken, liegt heute das Zentrum in der Region Edinburgh bis Glasgow. Dort landen die Flugzeuge, dort beginnen die großen Verkehrswege. Je weiter man sich davon entfernt, desto kleiner und weniger die Straßen. Irgendwann müssen Reisende dann sogar umsteigen auf Fähren und stundenlang über das Meer schippern. Das Gefühl, Küsten und Inseln sind weit weg von den schottischen Zentren. Das Problem dabei, hier fallen wir auf Präsentismus herein. Wir beurteilen die Vergangenheit aus der Gegenwart heraus. Denn was wäre, wenn ein anderes Transportmittel Waren und Menschen im Mittelalter am schnellsten transportieren konnte? Was, wenn Schiffe das schnellste Transportmittel wären? Dann plötzlich wäre das Hinterland mit den Städten tatsächlich, also Hinterland eben. Lasst uns für heute einmal die Meeresstraßen und die Küsten als Zentrum ansehen. Welches Gebiet betrachten wir dafür genau? Es erstreckte sich ein Kultur- und Handelsraum im Süden von der Isle of Man bis hoch in den Norden zur Isle of Lewis. Im Westen die Küste des heutigen Irlands, im Osten die des heutigen Schottlands. Sie alle bildeten ein Gebiet mit einer Sprache, Gälisch. Es war also ein Gaeltacht, ein Gälentum. Wir nennen das heute nur auf Englisch fälschlich Highlands. Kleine Anmerkung von mir. Ich war neulich in Galloway im Westen Irlands. Das dortige Heimatmuseum zeigt die Verbreitung der gälischen Sprache und endet strack an der heutigen irischen Grenze. Dabei besaß Clan Donald zeitweise sogar Ländereien, die sich von Argyll in Schottland bis nach Antrim in Nordirland erstreckten. Was ich sagen will, ich finde es so schade, dass hier nicht über heutige Staatsgrenzen hinaus gedacht wird. Aber naja, wieder so ein Fall von Präsentismus. Apropos Vergangenheit. Wann haben die Highlander, also besser die Gälen, die See denn nun beherrscht? Einen Start festzulegen ist knifflig. Schon immer gab es regen Schiffsverkehr und eine gälische Kultur, etwa mit dem Reich Dal Riatar. Um 800 nach Christus gab es aber einen Cut. Da kamen dann die Wikinger mit ihren überlegenen Booten. Sie plünderten, eroberten, siedelten sich an und krempelten erst einmal alles um auf Nordisch. Doch mit der Zeit schlich sich die gälische Sprache und Kultur zurück in die Gegend. Es entstand eine nordisch-gälische Gesellschaft, die die Inseln und Küsten beherrschten. Aus ihnen entwickelten sich dann die Highland Clans des Westens. Bekannte Sippen wie McNeill, MacLeod oder Clan Donald, in all ihren Adern fließt ein großer Teil nordischen Bluts. Einen möglichen Fixpunkt für den Start des Seereichs setzte der Krieger Somerled. Im 12. Jahrhundert hob er ein Kingdom of the Isles aus der Taufe. Er war auch der Vorfahre des Clan Donald, die später die Lords of the Isles bildeten. Und erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts war die Macht der Gälen auf See gebrochen. Was hielt dieses Seereich nun zusammen? Zum einen natürlich ordentliche Fortbewegungsmittel, also Schiffe. Aber was waren das für Schiffe? Der Punkt ist der, ganz genau wissen wir es nicht, weil kein Exemplar aus der Zeit überlebt hat. Jedenfalls wurde noch keines entdeckt, also Augen auf, wenn ihr an der schottischen Westküste unterwegs seid. Dennoch haben die Wissenschaftler schriftliche Quellen. Darin ist meist die Rede von der Birlin, oft modern auch West Highland Galeere genannt. Die Birlin war ein Allrounder, der Waren und Menschen transportierte und auch ein Statussymbol für viele Clan Chiefs. Manchmal ist auch die Rede vom Long Atte, das ist ein größeres Schiff, das oft im Krieg Einsatz fand. Obacht, im Gälischen heißt Long Schiff und Fatte heißt lang, Long Atte. Die Birlin bestand aus einem Holzkorpus in Klinkerbauweise. Das bedeutet, die Planken überlappten sich und waren vernietet. Birlins verfügten über einen Mast mit einem rechteckigen Segel. Es gab allerdings keine Decks, nur mehrere Bänke für das Rudern. Vermutlich waren Birlins eine Weiterentwicklung der Wikingerboote. Sie sahen ihnen auch recht ähnlich. Aber im Gegensatz zu ihnen hatten sie hinten schon ein mittiges, festes Steuerruder. Das Segel wurde bei Wind auf offener See gesetzt. Bei Flaute oder bei der Navigation auf Lochs, die ins Inland führten, musste die Crew hingegen rudern. Berichte erzählen davon, dass sie dabei Jörmen gesungen haben. Das sind rhythmische Lieder, die beim Rudern unterstützen. Ein Poet bezeichnete Schottland daher sogar als Alapa Eirvin, Schottland der melodischen Boote. All das wissen wir aus schriftlichen Quellen. Abbildungen von Schiffen aus der Zeit sind dagegen rar oder wenig akkurat, aber es gibt sie. Zum Beispiel im Wappenstein von Clanranald. Und auch auf vielen Steingräbern aus der Zeit oder auf dem Siegel von Eila, das ihr im Museum der Insel sehen könnt. Die Abbildungen sind aber meist stilisiert und geben nur eine Anmutung der Schiffe wieder. Dennoch gelang es einigen Menschen, daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Und jetzt kommt eine besondere Spielart ins Spiel, die experimentelle Archäologie. Im Jahr 1991 haben sich einige Menschen mit dem Clanranald zusammengetan, haben die Quellen zusammengeführt und eine möglichst getreue Birlin versucht nachzubauen. Dazu haben sie die Bilder, die vorhanden sind, und die Schriften mit dem Wissen von Schiffskonstrukteuren verbunden. Herausgekommen ist die Birlin Eilach. Den Namen hat sie von einer schottischen Prinzessin, die vor rund 1500 Jahren von Schottland nach Irland übersetzte, um dort zu heiraten. Mit diversen Besatzungen segelte die Eilach bis ins Jahr 2016 im ehemaligen Inselreich umher. Aus den vielen Fahrten haben die Crews etliche Erkenntnisse gewonnen. Etwa wie schnell Menschen mit einer Birlin unterwegs sein konnten. Bei starkem Wind und mit den 16 Rudern schaffte die Eilach mit einer nicht allzu erfahrenen Crew ein Tempo von 12 Knoten. Ein Knoten entspricht etwa 1,85 km/h. Sie war also mit etwa 22 Kilometern pro Stunde unterwegs. Konnte sie nicht segeln, erreichte sie durch Rudern immer noch 5 bis 6 km/h. Das ist schon ordentlich für eine nicht allzu geübte Crew. Vergleichswerte vom Nachbau des nordischen Langschiffs Huffhingston deutet auf noch mehr Potenzial hin. Die brachte es bei Tests auf mehr als 15 Knoten, also um die 28 km/h bei Wind. Das bedeutet aber nicht, dass diese Boote die Strecke in Luftlinie gefahren sind, denn oft kreuzen Segelschiffe ja, fahren also einen Zickzackkurs. Zudem musste vielleicht ein Ankerplatz angesteuert werden, der nicht in Luftlinie lag. Die meisten Fahrten konnten aber innerhalb des Reichs als Tagesreise unternommen werden, immer in Etappen oder auch mal während der Nacht, wenn es zu den äußeren Hebriden ging. Aus Schriften wissen wir, dass ein volles Handelsschiff damals einen Tag von der Isle of Man nach Dublin brauchte. Das sind etwa 125 Kilometer Luftlinie. Für damals eine ordentliche Leistung. Das klingt zwar super, die Crew kämpfte aber immer mit widrigen Umständen. Die Navigatoren mussten Gezeiten und Winde beachten, sie mussten gefährliche Strömungen und Untiefen kennen. Und Fehler konnten schnell zu Todesopfern führen. Seefahrt war und ist eben gefährlich. Immerhin konnten sich die Crews zwischen November und März ausruhen. Zu starke Winde und zu kurze Tage machten Fahrten im Winter schlicht unattraktiv. In dieser Zeit lagen die Birlins im geschützten Hafen oder manchmal sogar in einem Süßwasserloch, denn das erledigte gleich die Salzwasserparasiten, die sich im Sommer am Rumpf festgesetzt hatten und hielt das Holz feucht. Noch einmal zurück zu Eilach. Die Crews konnten durch sie viele Erkenntnisse in der Praxis sammeln. Heute ist sie ausgemustert und hat eine Unterkunft im Kildonan-Museum auf South Uist gefunden. Heißt das, dass keine Birlin mehr die Meere befährt? Nicht ganz. Die Stiftung Gaugel in Glasgow baute zwei kleinere Birlins zum Start des Millenniums, die Gift of the Gales und die Orkwan. Die gälischen Birlins, sie fahren also heute noch. Fortbewegung war das eine. Doch die Boote brauchten auch Infrastruktur, sichere Häfen zum Be- und Entladen, Stützpunkte, Sitze der Clan Chiefs, die für Schutz sorgten. Neben den Booten hat sich daher ein Typus von Burg gebildet, der als Galley Castle bezeichnet wird, als Galeerenburg. Ian McNeill und Kollegen definierten einige Charakteristika. Gaelic Castles orientieren sich alle zur See hin. Sie wurden mit Kalkmörtel in der Zeit zwischen 800 und 1600 gebaut und sie erfüllten einen typischen Zweck wie Handel, Kommunikation oder Kriegsführung. Solche und ähnliche Burgen verteilen sich an der gesamten Westküste und den Hebriden. Nur eine kleine Auswahl. Castle Chirrim in Moidart, Dunvegan auf Isle of Skye, Dunvegan auf Islay oder Arras und Duat auf Mull. Das sind nur einige Burgen, die als Gaelic Castles gelten. Eine ganz typische Gaelic Castle ist Kissimul auf Barra. Darum wurde übrigens dort auch die Konferenz abgehalten. Kissimul dominiert eine Bucht und kann ausschließlich per Boot erreicht werden. An den Mauern stehen noch heute die Überreste eines alten Hauses, in dem die Crew der Galeere untergebracht war. Für das Schiff war sogar ein eigenes Bassin aus Stein angelegt, also quasi ein Chefparkplatz. Aber Achtung, die Gaelic Castles waren keineswegs immer nur als Trutzburg gedacht. Ein Paper aus dem Buch beschäftigt sich mit Dunvegan Castle und Clegg Castle. Beide bei oder auf der Insel Islay. Beide entsprechen der Definition einer Gaelic Castle. Und doch hatten sie wohl ganz unterschiedliche Zwecke. Clegg überwacht eine Meerenge zwischen Islay und Jura. Doch das Abfangen von Schiffen wäre von ihr aus kaum möglich gewesen. So vermuten Wissenschaftler, dass sie als Zollstation fungierte, die freiwillig angefahren wurde, und als gesicherter Liegeplatz, um zu warten, bis die Strömung im engen Curl Ile, also der Meerenge zwischen Islay und Jura, drehen würde. Dunvegan dagegen galt lange als Herrensitz und Trutzburg. Doch neue Untersuchungen zeigen, dass die Anlage eher als kommerzielles Lager für einen größeren Hafen genutzt wurde. Anders lässt sich ihre Architektur nur schlecht erklären. Als Hafen jedenfalls eignet sich die daneben liegende Bucht von Lagavulin hervorragend. Die Vermutung liegt nahe, dass hier Händler Waren löschten, die dann zum Sitz der Lords of the Isles im Inland transportiert wurden. Vor allem Wein und Fisch dürften dabei gewesen sein. Die Erkenntnisse über diese beiden Burgen deuten auf etwas sehr Wichtiges hin. Sie belegen, dass das Gälische Reich eben nicht ein wildes, unkontrolliertes und kriegerisches war. Es zeigt, dass die Gälen strukturellen und sicheren Handel betrieben. Sprechen wir noch über die Menschen, die dieses Reich mit den Birlins bewohnten. Wie sahen sie wohl aus? Auch hier zuerst ein Hirnreset. Als allererstes fliegen bitte alle Bilder von Braveheart aus dem Kopf. Sein Kostüm hatte nichts mit den Gälen oder Highlander der damaligen Zeit gemein. Kilts kamen erst im 16. Jahrhundert auf. Lange Haare mit einem geflochtenen Schmuck trug damals kaum ein Mann und Farbe im Gesicht gab es auch nicht. Wie wir uns das Outfit eines gälischen Kriegers vorstellen können, zeigen Reliefs auf Grabplatten aus dem Mittelalter. Sie sind heute noch zu sehen auf Hebrideninseln wie Islay oder Oronsay. Folgendes lehren diese Gräber über die Krieger von damals. Ein Helm schützt deren Kopf samt Wangen. Er läuft oben spitz zu. In Deutschland wird dieser Helmtyp übrigens als Beckenhaube bezeichnet. Den Körper umschließt ein gesteppter Mantel, der bis zu den Knien reicht, der sogenannte Aketon. Einige mögen noch Kettenhemden darunter tragen. Schwert, Axt oder Lanze sind die Waffen der Wahl. Mit den Birlins konnten diese Kämpfer überall hingelangen im Reich. Einige Gälen reisten auch weiter und dienten als Söldner in anderen Ländern. Sie wurden dort unter der Bezeichnung Galloglas bekannt. Galloglar bedeutet auf Gälisch fremde Krieger, also Söldner. Doch genug von den Kämpfern, zurück zum Alltagsleben und dessen Kleidung. Männer trugen ein einfaches langes Leinenhemd, das Lehne. An den Säumen mag es vielleicht mit Stickerei verziert gewesen sein, ansonsten war es weiß oder beige. Um die Hüfte hielt meist ein Gürtel das Gewand am Platz und durch Reffen über diesem Gürtel konnten die Männer die Länge des Hemdes variieren, bis zu den Knien oder höher. Um die Kleidung gegen Wasser zu schützen, schmierten einige ihr Hemd vielleicht mit Fett ein. Ob das bei den Seefahrern der Fall war, ist aber unklar. Für Wärme sorgte die Bracht. Das war eine viereckige Decke, die über eine oder beide Schultern hing. Eine Branche hielt die Bracht vorne zusammen. Je nach Ausführung konnte der Träger sie noch als Kapuze über den Kopf werfen. Manchmal, vor allem im Winter, trugen Männer zusätzlich Tuvas, das waren simple Hosen. Frauen kleideten sich ebenfalls mit einem Lehne, aber bis zu den Knöcheln. Ihr Bracht war auch länger und oft verzierten die Frauen ihre Kleidung mehr. Wir sehen also, Kilts und Schottenchaos spielten damals nahezu keine Rolle. Fassen wir zusammen. Im Mittelalter herrschten die Gälen relativ ungestört über ein Gebiet um die Küsten und Inseln im Westen Schottlands. Ihre Schiffe waren schnell und wendig. Sie hatten ein Netz an Burgen und ein ausgeprägtes Wissen über Seefahrt. Zwar gab es auch kriegerische Elemente und sogar Piraterie, doch viele Lords bemühten sich eher um einen organisierten Handel. Das hat wenig mit dem Bild zu tun, das die Highlands als rückständiges Gebiet darstellt. Doch was passierte, dass dieses Gebilde in sich zusammenbrach? Mehrere Faktoren. Da war zunächst die Zerschlagung der Lords of the Isles im Jahre 1494. Dieses gut organisierte Inselreich um Clan Donald war dem schottischen König schon lang ein Dorn im Auge. Nachdem die Lords entmachtet waren, bekriegten sich die Clans untereinander. Dennoch hielt die Struktur noch. Wieder griff der schottische König an. In den Statuten von Iona ab 1609 und folgenden Gesetzen regelte er einige Dinge, die das Gaeltacht, also die Highlands, stärker mit dem Lowlands verbinden sollten. Wein durfte nur noch aus den Lowlands gekauft werden. Die Clan-Chiefs mussten einmal im Jahr nach Edinburgh pilgern. Die Kinder der Chiefs sollten eine englische Erziehung erhalten. All das verlagerte das Zentrum des Handelns und Denkens weg von der Westküste. Weitere Vereinbarungen in den späteren Jahren betrafen auch die Birlins. Jeder Clan-Chief durfte nur noch eine besitzen. Am Ende orientierten sich die Chiefs mehr und mehr zum schottischen König hin und mussten sogar militärische Macht aufgeben. Das einst zentrale Gaeltacht verkam zum heutigen Rande Schottlands. Während der Romantik mit den Werken von Walter Scott und Robert Burns entstand dann das Bild des Highlanders, wie wir es heute kennen. Mit Kilt in grünem Glanz zwischen schroffen Bergen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr eine Idee habt, worüber ihr gerne einen Podcast hören oder ein Video sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare oder auf Social Media. Bis dahin sage ich Cheerio Andraste, agus euch war.